Es ist wirklich schön für mich, mal wieder hier zu sein, euch zu sehen. Manche von euch haben sich verändert. Ich denke da besonders an die, die besonders jung waren, als ich vor ein paar Jahren noch öfter hier war. Die damals schon etwas älter waren, die haben sich nicht verändert. Das ist auch toll zu sehen. Ich habe euch alle wiedererkannt, ihr mich auch. Das ist wirklich schön. Meine Familie wäre wirklich gerne mitgekommen. Als wir diesen Termin ausgemacht haben für die Predigt, da wusste ich noch nicht, dass auch auf der Marien heute ein Programm ist, bei dem unsere Kinder dabei sein müssen. Und von daher sind sie heute leider nicht mitgekommen. Aber meine Frau hat mir gesagt, dass ich unbedingt ganz klar und deutlich sagen soll, wie gern sie mitgekommen wären und dass ihr das sehr leid tut. Ich möchte gern anfangen mit der Predigt, indem ich euch von einer Zeit erzähle, in der ich das Gefühl hatte, anders zu sein. Das war ganz besonders so, als ich vor ungefähr 10 Jahren mal für 6 Wochen in Tansania war. Und dort wurde ich immer wieder damit konfrontiert, dass meine Hautfarbe doch etwas heller ist als die der meisten Menschen, die dort leben. Da war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Rachel, und ich erinnere mich, wie ich im Gottesdienst neben diesem Mädchen saß und sie mich die ganze Zeit so etwas verstohlen von der Seite angeschaut hat, neugierig, fragend. Sie wusste nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollte. Wahrscheinlich habe ich für sie sehr komisch ausgesehen und irgendwann hat sie es dann auch unbedingt wissen wollen und wahrscheinlich hat die Neugier dann über die Distanz, über die Unsicherheit gesiegt und sie hat einfach meine Hand genommen und hat angefangen, ganz kräftig an der Hand zu reiben. Und ich glaube, ich habe sie nicht gefragt, aber ich glaube, sie wollte sehen, ob diese helle Farbe abgeht. Und das hat dann nicht geholfen, sie hat dann immer kräftiger gerieben und irgendwann hat sie aufgegeben und hat festgestellt, dass die Farbe doch ganz schön fest ist. Sie hat gemerkt, dass bei mir was anders ist als bei ihr. An einem anderen Sabbat wollte ich dort mit ein paar anderen zu einem Missionsprojekt fahren, das nicht so weit weg war. Und es war so, ich weiß nicht, warum das nicht anders geht dort, aber es war so, dass die Straße dorthin mitten durch den Nationalpark führte und es gab praktisch keinen anderen Weg dorthin. Und so kamen wir da zu dem Eingang des Parks. Ein paar Tage vorher war ich schon dort gewesen und habe mir die Giraffen und so angeschaut. Und wir wollten gerne da durchfahren. Das war eigentlich auch nicht kompliziert, es gab aber ein Problem. Und das Problem war ich. Ich saß im Auto, ich war der Einzige, der einfach von seinem Aussehen her schon nicht dahin gehörte. Und das machte alles schwierig. Alle anderen hätten da einfach kostenlos durchfahren können. Aber weil ich im Auto saß, sollte ich 30 Euro bezahlen, der Parkeintritt. Die anderen mussten keinen Eintritt bezahlen. Und der Grund dafür war einfach, weil ich offensichtlich helle Hautfarbe habe und die anderen hatten das nicht. Und meine Mitfahrer, die haben dann noch versucht zu verhandeln, haben gesagt, ja, wir wollen da nur durchfahren, wir machen auch die Augen zu und sowas. Das hat leider nicht geholfen. Am Ende bin ich dann nicht mitgefahren, ich bin zurückgeblieben. Und tatsächlich ist bei mir auch so ein Gefühl zurückgeblieben, anders zu sein. Und mit diesem Anderssein war verbunden, dass für mich andere Spielregeln galten, dass Leute mit mir anders umgegangen sind als mit den normalen Leuten, dass ich andere Rechte hatte. Und in diesem Moment hat sich das für mich gar nicht so gut angefühlt. Es war irgendwie unangenehm, anders zu sein. Jesus erzählt auch mal eine Geschichte vom Anderssein. Da kam einmal ein Mann zu Jesus, der auch davon ausging, dass es solche unterschiedlichen Spielregeln und Verhaltensweisen und Rechte für Menschen gibt. Er hat sich da viele Gedanken gemacht und er will es dann genau wissen. Woher weiß er denn, für welchen Menschen welche Spielregeln gelten? Das hat er sich gefragt. Ich spreche von einer Begebenheit, die ihr bestimmt alle schon gut kennt. Das ist das Gespräch über den barmherzigen Samariter. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne mit aufschlagen und mitlesen. In Lukas Kapitel 10 steht die Geschichte ab Vers 25. Lukas Kapitel 10 ab Vers 25. Und da heißt es, ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz von Mose? Was liest du dort? Und der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen und deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Ich finde, man kann sich diesen Menschen, der sich im Gesetz von Mose so gut auskennt, diesen Pharisäer sehr gut vorstellen. Ich denke mir, dass er Spaß an Gedankenspielen hat. Und es macht ihm Freude, die Möglichkeiten und die Grenzen der Deutung des Gesetzes von Mose auszuloten. Die Pharisäer, die hatten damals ja nicht nur das geschriebene Wort, die Tora, an die sie sich gehalten haben, sondern sie hatten auch noch eine sogenannte mündliche Tora, in der die schriftliche ausgelegt wurde. Und damit haben sie dafür gesorgt, dass alle Gesetze, alle 613 Geh- und Verbote, die in der Tora festgehalten wurden, auch noch gesichert wurden. So stand dann zum Beispiel fest, was es bedeutete, am Sabbat zu arbeiten und was nicht, was man durfte und was man nicht durfte, damit niemand die Gesetze der Tora bricht. Das heißt, dieser Mann, der ist es gewohnt, ganz genau hinzuschauen und ganz genau zu fragen, was bedeutet das denn und was bedeutet es nicht? Und das macht er auch hier. Für ihn ist das das wahre Vergnügen, diese Grenzen auszuprobieren und zu schauen, was bedeutet der Text eigentlich. Er ist dabei ganz genau, ganz gründlich und wir würden vielleicht auch sagen, etwas spitzfindig. Aber die Frage, die er stellt, die liegt auf der Hand. Wer ist denn mein Nächster? Das können wir nachvollziehen. Wer ist denn da überhaupt gemeint? Und je nachdem, wer dieser Nächste ist, so denkt er sich dabei vielleicht, ist dieses Gebot ja vielleicht gar nicht so schwer zu halten. Und das wäre ja letztlich für alle gut, wenn das gar nicht so schwer wäre, das Richtige zu tun. Jesus, das merken wir, wenn wir weiterlesen, der antwortet ihm gar nicht direkt auf seine Frage, wer ist mein Nächster, sondern er erzählt ihm diese Geschichte. In Vers 30, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Diese Straße von Jerusalem nach Jericho, das war bekannt, dass man da auch überfallen werden konnte. Das ist nicht das Ungewöhnliche an dieser Geschichte. Wenn Jesus von dieser Straße und von dem Überfall erzählt, dann hatte sein Gesprächspartner wahrscheinlich ein ganz klares Bild vor Augen. Und ich frage mich, was der Pharisäer, dieser Mann, am Anfang der Geschichte gedacht hat. Wie fand er das, als Jesus von dem Priester und von dem Tempeldiener erzählte, die da vorbeigingen? Grundsätzlich, so denke ich mir, fand er diese Leute gut, denn die Pharisäer, die haben sich gerade auch dadurch ausgezeichnet, dass sie alle möglichen Reinheitsvorschriften, die eigentlich für die Leute galten, die am Heiligtum dienten, also für die Priester und Leviten, dass sie die auch für sich und für ihren Alltag in Anspruch genommen haben. Das heißt, diese Priester, die Leviten, die waren ein Vorbild für ihr alltägliches Leben. Und deswegen denke ich, dass der Pharisäer sich diesen beiden grundsätzlich nahe gefühlt hat. Das waren Vertreter des Glaubens, Leute, die ihm irgendwo auch ähnlich waren. Ich frage mich, ob er sich vielleicht darüber geärgert hat, dass die beiden nicht geholfen haben. Vielleicht fand er es ja auch irgendwie richtig. Ich meine, schließlich ging dieser Verletzte sie ja nichts an und sie wurden womöglich zu einem wichtigen Dienst im Tempel erwartet. Vielleicht hat er auch gar nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, denn Jesus hat ja keine Pause gemacht, sondern gleich weitererzählt. Vers 33, da heißt es, schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. »Sollte das Geld nicht ausreichen«, sagte er, »dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme.« Von den beiden, die vorher vorbeigelaufen sind, erfahren wir nicht viel. Aber Jesus nimmt sich Zeit, um das, was der Samariter tut, so richtig auszumalen. Da heißt es, er empfindet tiefes Mitleid. Dann kniet er sich zu ihm nieder, er kümmert sich liebevoll um seine Wunden mit Wein und mit Öl. Dann bringt er ihn auf seinem eigenen Esel in ein Gasthaus und versorgt ihn dort noch weiter. Dann sagt er dem Wirt noch, dass er weiter für ihn sorgen soll, noch vieles mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Jesu Gesprächspartner langsam unwohl fühlte. Dass es ausgerechnet ein Samariter sein musste, von dem Jesus so viel erzählt. Die Samariter, das waren damals diejenigen, die in Israel keiner wollte. Sie waren ganz anders und das eben nicht im positiven Sinn. Da gab es eine alte Feindschaft. Sie wurden als Verräter gesehen. Sie hatten den jüdischen Glauben mit anderen Religionen vermischt. Es gab auch Kriege zwischen den Samaritern und den Juden, den Israeliten. Sie waren Abtrünnige und immer wieder hat es Streit gegeben. Im Alltag, aber auch auf großer politischer Ebene. Das Verhältnis zwischen den Juden und den Samaritanern war von tiefer Abneigung geprägt, manchmal auch vom Hass. Wenn man konnte, dann hatte man mit Samaritern nichts zu tun. Je weniger man mit ihnen zu tun haben musste, desto besser. Und das alles, das wusste ja auch Jesus. Er ist ja genau in dieser Zeit aufgewachsen. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, erzählt er so viel von diesem Samariter. Und dann ist dieser Samariter in Jesu Geschichte ja auch noch, ja, man könnte sagen, fast so widerlich freundlich. Widerlich, weil das ja überhaupt nicht passt zu einem Samariter. So konnte man doch damals nicht von einem Samariter erzählen. Sie mussten immer die Bösen sein, die Schlechten, die, die es nicht richtig machten. Das, was Jesus da erzählt hat, das passte überhaupt nicht zur üblichen Propaganda. Was soll das? So wird sich der Pharisäer gefragt haben. Jesus schließt direkt an diese Geschichte eine Frage an. In Vers 36, da heißt es dann, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Ich glaube, es lohnt sich hier genauer hinzuschauen, was Jesus macht. Ich finde das faszinierend. Am Ende der Geschichte ist der Samariter der Held und diese jüdischen Geistlichen, das sind die Versager. Und das ist eben so brisant, weil damals die Samariter eigentlich alle pauschal als böse, als niederträchtig und als falsch galten und andererseits der Pharisäer als Jude und als hochreligiöser Mann gerade diesen Priester und diesen Leviten als die Vorbilder sehen müsste. Jesus erzählt die Geschichte genau verkehrt herum in seinen Augen. Er macht den Samariter zum Helden. Und dieser Samariter ist so ein guter Mensch, dass er trotz dieser Erzfeindschaft so grenzenlos fürsorglich handelt. Damit stellt Jesus seinem Gesprächspartner gerade denjenigen als Vorbild vor Augen, der nach seiner Überzeugung, nach der Überzeugung fast aller damals, so abgrundtief zu verachten ist, während die großen Vertreter des jüdischen Glaubens kläglich versagen, indem sie einfach vorbeigehen an dem, der Hilfe braucht. Was Jesus hier tut, das könnte man bezeichnen vielleicht als ein Wink mit dem Eiffelturm, ein riesiger Denkzettel, eine schallende Ohrfeige. Nun stellt sich aber natürlich die Frage, welche Antwort Jesus dem Pharisäer mit dieser Geschichte überhaupt gibt. Denn die Frage, die er gestellt hatte, war ja, wer ist mein Nächster? Und gemeint hatte er aber eigentlich, wer ist mit Nächster gemeint? Wen muss ich in jedem Fall lieben? Bei wem kann ich vielleicht auch drauf verzichten? Bei wem darf ich es vermeiden? Bei wem kann ich es mir sparen, ohne das Gebot zu übertreten? Auf wen kann ich meine Liebe beschränken? Bei wem muss ich nicht lieben? Eigentlich muss man sagen, dass Jesus diese Frage nicht beantwortet. Und das liegt nicht daran, dass er sie nicht verstanden hat, sondern dass die Frage falsch gestellt ist. Er stellt eine Gegenfrage. Wer ist für den Ausgeraubten ein Nächster gewesen? Und mit dieser einfachen Geschichte von dem Samariter und dieser Frage führt Jesus seinen Gesprächspartner zu dieser einfachen Erkenntnis. Das Gebot, liebe deinen Nächsten, haben wir nicht richtig verstanden, wenn wir fragen, wen zu lieben wir uns sparen können. Wenn der Pharisäer fragt, wer ist mein Nächster, dann meint er damit eigentlich, wo kann ich es mir sparen? Wo muss ich nicht lieben? Bei wem darf ich es vermeiden? Wenn Jesus fragt, wer ist mein Nächster, dann meint er damit, wo finde ich jemanden, der Hilfe braucht? Ich will ihn finden. Ich will für ihn Nächster sein. Was Jesus diesem Mann ganz deutlich zeigt, ist, es geht nicht um die Frage, wer einen berechtigten Anspruch auf meine Hilfe hat, auf meine Liebe oder auf meine Fürsorge. Wer so denkt, der hat das Entscheidende übersehen. Und der wechselt die Straßenseite und geht an dem vorbei, der Hilfe braucht. Es geht um Barmherzigkeit, die nicht danach fragt, wem sie zugute kommt. Es geht um Liebe, die frei von irgendwelchem Kleingedruckten oder von anderen Einschränkungen wirken darf. Die Spielregel der Liebe, barmherziges Verhalten, das Recht der Fürsorge, das soll jedem Menschen zugute kommen. Martin Luther hat das mal so gesagt, dass er diesen Satz formuliert hat, unser Nächster ist jeder Mensch, ganz besonders der, der unsere Hilfe braucht. Was Jesus damals in dieser Geschichte gesagt hat, das hat er wenig später so eindrücklich wie nur möglich allen Menschen verkündigt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er nicht darum gefeilscht, für wen sein Tod vielleicht gültig oder ungültig sein könnte. Er hat sich nicht darum bemüht, dass sein Tod nur einigen wenigen zugute kommt. Nein, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist er für alle gestorben. Ein ganz, ganz bekannter Bibeltext drückt das aus. Wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er jedem Menschen ganz unmissverständlich gezeigt, du bist mein Nächster. Ich habe nach Menschen gesucht, die meine Liebe brauchen. Und ich habe dich gefunden. Deswegen lass mich für dich ein Nächster sein. Ich will dir helfen. Und deswegen so fürsorglich dieser barmherzige Samariter in der Geschichte handelt, so fürsorglich ist auch Jesus am Kreuz. Und so erzählt Jesus hier in einem gewissen Sinn nicht nur eine Geschichte über Barmherzigkeit, sondern auch eine Geschichte über sich selbst, über das, was er tut. Dort am Kreuz, da gibt es Liebe ohne Grenzen. Da gibt es Barmherzigkeit im Überfluss, Fürsorge ohne Hintergedanken. Und wir, jeder von uns, erfahren die Hilfe, die wir brauchen. Da gibt es keine Sonderregeln, nichts Kleingedrucktes, keine komplizierten oder verschachtelten Paragraphen, für wen etwas auf welche Weise und unter welchen Umständen gelten könnte. Es gibt dort keine hochtrabenden gedanklichen Spitzfindigkeiten, keine tote Theorie. Dort gibt es Liebe, hautnah erfahrbar, mehr und Größeres, als wir uns vorstellen können. Lassen wir das Damalige so ein Stück hinter uns in den Hintergrund treten, um auf uns zu schauen. Wer ist mein Nächster? Wem gilt meine Liebe, meine Fürsorge, meine Hilfe? Für wen gelten welche Spielregeln? So können wir auch heute fragen. Und wir können das nicht nur, sondern wir machen das. So sind wir Menschen. Die Frage begegnet uns, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie viel wir investieren, damit Flüchtlinge gerettet werden und unter welchen Umständen sie leben können. Und ob sie unter menschenwürdigen Bedingungen leben können. Und da stellt sich auch die Frage, ob sie für sie andere Spielregeln gelten als für uns zum Beispiel. Ob sie andere Rechte haben, als wir sie haben. Sind sie anders als wir? Sind sie weniger als wir? Die Frage begegnet uns, wenn wir lesen, so wie ich diese Woche, dass praktisch jeden Tag rassistische Straftaten in Deutschland verübt werden. Der Fokus hat das geschrieben. Nur ein Bruchteil wird erfasst. Und es ist erschreckend, wie weit Menschen dabei zum Teil gehen, in ihrem rassistischen Hass. Die Frage, wer ist mein Nächster, begegnet uns letztlich in jeder Situation, in der ein Mensch gegenüber einem anderen abgewertet wird. um Sexismus, ganz egal ob in ganz kleiner oder ganz großer Form, in religiöser Abwertung, Intoleranz und Verfolgung, im rücksichtslosen und ja, lieblosen Umgang mit Kindern oder im gleichgültigen sich selbst überlassen von Alten. Oder da, wo Hierarchien nicht einfach nur eine Funktion haben, damit ein System funktioniert, sondern wo Menschen wirklich in wertvolle und weniger wertvolle Schubladen gesteckt werden. In den Sozialwissenschaften, da gibt es ein Wort für dieses Phänomen, das nennt sich Othering. Es kommt vom englischen Wort für den anderen, Other. Und gemeint ist, dass ich jemanden innerlich so weit zu etwas anderem erkläre, ihn als etwas so anderes verstehe, dass für ihn nicht mehr die gleichen Regeln gelten oder Rechte wie für mich. Oder zumindest nicht gelten müssen. Soweit ich weiß, gibt es kein richtiges deutsches Wort dafür, aber ich glaube, wir verstehen, was damit gemeint ist. Wenn ich festhalte, dass jemand anders ist, ganz anders, dann schafft das Distanz, womöglich so viel Distanz, dass ich meine, ihn nicht mehr wie mich selbst, vielleicht auch nicht mehr wie einen Menschen behandeln zu müssen. Denn schließlich ist er ja ganz anders als ich und deswegen gelten auch andere Regeln. Und ich darf das dann auch so sehen, dass es wie Othering funktioniert. Und dieses Othering, das ist ganz offensichtlich nichts Neues. Das gab es schon zur Zeit Jesu. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt ja davon. Den Pharisäer hat Jesu Geschichte gerade deshalb so getroffen, weil er eben so anders dachte von Samaritern und weil dieser plötzlich das große Vorbild ist. Der Samariter ist gerade deshalb der Held der Geschichte, weil diese Kluft des Andersseins zwischen seinem Volk und den Juden ihn nicht interessiert, sondern er trotzdem hilft. Dieses Othering kann uns ganz, ganz groß und in schrecklich zerstörerischer Kraft begegnen. Hier in Deutschland denken wir da ganz schnell an die Geschichte des Dritten Reichs, in dem die Juden ganz besonders unter diesem Phänomen gelitten haben. Weil sie nicht als richtige Menschen galten, höchstens als Menschen zweiter Klasse, gab es eben auch keinen Grund, sie wie Menschen zu behandeln. Ihre Würde war nichts wert, ihr Leben war nichts wert, ein großer Irrsinn. Längst nicht so extrem und doch auch erschreckend kann es uns in ganz vielen alltäglichen Situationen begegnen. Es kann uns sanft und klein begegnen, so wie mir in Afrika, als ich nicht durch den Nationalpark fahren durfte, ohne zu bezahlen. Es geschieht in Schulen, vielleicht wenn man bestimmte Klamotten nicht anhat oder irgendwelche anderen Statussymbole, die einen zum Teil der Gruppe machen. Es geschieht am Arbeitsplatz, in Vereinen, auch in Kirchen. Manchmal sind die Konservativen die anderen oder die Liberalen sind die anderen. Und an vielen anderen Orten, wo Menschen zusammenkommen. Das ist einfach ein Teil von uns. Und das alles zeigt, dass wir Menschen oft ganz ähnlich sind wie dieser Pharisäer, der Jesus fragt, wer ist mein Nächster? Bei wem bin ich denn verpflichtet, ihn zu lieben? Und bei wem kann ich es mir sparen? Wer so fragt, das zeigt die Geschichte und das zeigt auch unsere Alltagserfahrung, der findet bei Bedarf leicht einen Grund, die Straßenseite zu wechseln, nicht lieben zu müssen, nicht Nächster sein zu müssen. Wer so fragt, dem fällt es bei Bedarf leicht, mit zweierlei Maß zu messen und sich selbst mehr als Menschen anzusehen als vielleicht manchen anderen. Überall, wo das geschieht, da ist Jesu Wort heute so aktuell wie damals schon. Da heißt es, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ganz genau, nun geh und mach es genauso. Jesus ist uns auf diesem Weg vorangegangen, als er am Kreuz gestorben ist. Da gibt es niemanden, der mehr oder weniger ist, als ich es bin. Jesus ist vorangegangen und er sagt auch zu uns, geh und mach es genauso. Amen. Wir beten. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, es ist so großartig, dass du keinen Unterschied gemacht hast, dass du uns alle gemeint hast, als du ans Kreuz gegangen bist und für uns gestorben bist. Diese Liebe und die Barmherzigkeit, sie macht uns frei, sie beeindruckt uns, sie lässt uns staunen und wir danken dir dafür. Wir sehen auch, dass du uns aufgefordert hast, dass wir diese Liebe und diese Barmherzigkeit erfahren haben, davon etwas weitergeben sollen. Dass auch wir die suchen, die Hilfe brauchen und so bereitwillig, wie du das getan hast, ihnen Hilfe geben. Hab Dank, dass du uns auf diesem Weg vorangegangen bist und dass du diesen Weg mit uns gehst. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch und segne euch in der kommenden neuen Woche. Amen.